Radikrada und Verwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3: Die Entführung. München, 31. Juli 1997. Den Samstagmorgen nutzten Philipp und Tina für ihre letzten Vorbereitungen, bevor sie in den Urlaub fuhren. Ihr Ziel war Israel. Sie wollten mit Gudruns und Simons Haus als Ausgangsbasis für 2 Wochen das Land bereisen und zudem einige erholsame Tage am Strand verbringen. Der Abflug war für den frühen Nachmittag geplant. Das Sommersemester war vorbei und mit der Doktorarbeit im Kinderwunschzentrum lief es nach Plan. Tina war bereits beim Schreiben ihrer Dissertation. Philipp würde noch wenige Wochen benötigen, bis er alle notwendigen Daten gesammelt und ausgewertet hatte. Nachdem sie mit dem Packen fertig waren, wollten sie vor Abreise noch einen Happen essen. »Hast du die Sonnencreme eingepackt?«, fragte Philipp. »Ja, das habe ich«, antwortete Tina lächelnd. »Hast du deine Eltern informiert, wann wir wiederkommen? Hat deine Mutter einen Schlüssel zum Blumengießen? Wissen Gudrun und Simon, wann wir landen?« »Alles erledigt«, antwortete Philipp. »Einem erholsamen Urlaub steht nichts mehr im Weg. Ich freue mich jetzt richtig drauf.« »Ich auch«, meinte Tina und küsste ihren Freund auf die Wange. »Wann müssen wir zur Flughafen-S-Bahn?« »In einer guten Stunde, wir haben also noch genügend Zeit.« Sie gingen beide in die Küche, um sich ein paar Brote zu schmieren. In diesem Moment läutete jemand an der Tür. »Weißt du, wer das sein könnte?«, fragte Philipp überrascht. »Keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder mal ein Kurierfahrer, der ein Päckchen für unsere lieben Nachbarn hat. Das muss man auch nicht verstehen, oder? Sind nie zu Hause, bestellen aber ständig was«, meinte Tina leicht genervt. Philipp ging in den Flur zur Türsprechanlage. »Ja, bitte?«, fragte er. »Paketdienst«, antwortete eine Stimme. »Einen Moment«, sagte Philipp genervt und drückte den Türöffner. »Du hattest recht, Tina, immer das Gleiche«, rief er an Tina gewandt, die weiterhin in der Küche war. Philipp öffnete die Wohnungstür und sah durch das Treppenhaus einen kräftigen, relativ großen Mann mit brauner Baseballkappe kommen. Er trug ein Paket. »Hallo«, sagte der Mann, als er vor Philipp stand. Er lächelte, wirkte aber etwas angespannt. »Ich kann Ihnen gleich sagen, dass ich das Paket für unsere Nachbarn nicht annehmen kann, da wir heute in den Urlaub fahren. Sie können es vor deren Haustür stellen, wenn das in Ordnung ist«, meinte Philipp. Statt Philipp zuzuhören und das Paket abzustellen, blickte sich der Mann im Treppenhaus um. Dann stieß er plötzlich Philipp heftig in die Wohnung zurück, stellte rasch das Paket auf den Boden des Eingangsflurs, schloss die Tür hinter sich und zog eine Pistole aus der Jackentasche. »Keinen Mucks«, rief Silvio drohend, »sonst kracht's!« Er ging mit vorgehaltener Waffe auf Philipp zu. »Teil 1 wäre somit erledigt«, dachte sich Silvio. »Was soll das?«, rief Philipp benommen und schockiert. »Schnauze halten«, sagte Silvio. »Philipp, was ist hier los?«, fragte Tina, die aus der Küche kam. »Schnauze halten, habe ich gesagt«, schrie Silvio drohend. Er zeigte mit der Pistole in Richtung des Wohnzimmers. »Da rein und aufs Sofa setzen, beide. Wenn ihr Zicken macht, knall ich euch ab.« Die Pistole, das Auftreten und das bedrohliche Aussehen Silvios signalisierten, dass eine Gegenwehr vorerst eher wenig sinnvoll wäre. Sie gingen beide eingeschüchtert in das Wohnzimmer und setzten sich wie geheißen hin. Währenddessen nahm Silvio rasch sein Paket, folgte ihnen und stellte sich mit erhobener Waffe vor sie. »Was wollen Sie?«, fragte Philipp. Er musterte jetzt genauer den Mann, der ihnen gerade den Start in den Urlaub vermiesen sollte. Ohne zu antworten, öffnete Silvio sein Paket. Er kramte mit der linken Hand vorsichtig ein grünes Kleidungsstück hervor und legte es vor Philipps Füße.
»Steh auf und zieh das hier an«,
befahl er Philipp. Philipp erhob sich und blickte auf das Kleidungsstück. Es war eine grüne Weste mit großen Taschen an der Vorderseite, die Art von Westen, wie sie von Jägern getragen wurde. Die Vordertaschen schienen beide prall gefüllt. Aus der linken Tasche führte ein kleines Spiralkabel über die Rückseite der Weste in die rechte Tasche hinein. Ein schwarzer Stift, ähnlich einer kleinen Autoradioantenne, ragte aus der linken Tasche heraus. Durch den Stoff meinte Philipp, das schwache Leuchten einer kleinen roten Lampe wahrzunehmen. »Was zum Teufel ist das?«, fragte Philipp.
»Anziehen«, habe ich gesagt. Hast du Probleme mit den Ohren?«
sagte Silvio. Philipp nahm die Weste. Sie erschien ihm vergleichsweise schwer. Missmutig zog er sie an.
»Jetzt setz dich wieder hin«,
befahl Silvio. Nachdem Philipp wieder Platz nahm, holte sich Silvio selbst einen Stuhl, drehte ihn um und setzte sich vor das sichtlich schockierte Pärchen.
»So, ihr zwei Hübschen«, begann er mit einem verächtlichen Lächeln. »Philipp und Tina, das Medizinerpärchen. Da habe ich ja Glück gehabt, dass ich euch rechtzeitig vor eurem Flug nach Israel getroffen habe.«
Philipp und Tina blickten sich fragend an. Woher weißt du, woher wissen sie?« stammelte Tina.
»Bin eben gut informiert«,
antwortete Silvio spöttisch.
»Ich heiße übrigens Silvio. Da wir demnächst viel Zeit miteinander verbringen werden, sollten wir uns doch etwas besser kennenlernen.«
Philipp und Tina blickten verdutzt.
»Bevor es losgeht«, sprach Silvio weiter, »sollte ich aber dir, Philipp, erklären, was du da für ein schmuckes Kleidungsstück von mir bekommen hast. In den Taschen sind mehrere Dynamitstangen, verbunden mit einem Zünder. Das hier«,
er holte aus seiner Gesäßtasche ein kleines schwarzes Kästchen,
»das hier ist der Auslöser.«
Er zeigte den beiden das Kästchen. Am Rand blinkte ein kleines rotes Lämpchen, in der Mitte war ein schwarzer Knopf.
»Seht ihr den Knopf da? Wenn ich hier drauf drücke, macht es BUM!«
Philipp und Tina schreckten zusammen. Philipp wurde kreidebleich, Tina schrie kurz auf und hielt sich die Hand vor den Mund. Silvio lächelte verächtlich.
»Keine Sorge, noch ist ja nichts passiert. Es liegt alles an euch. Solange ihr tut, was ich euch sage, wird niemand zu Schaden kommen. Ihr werdet jetzt eure bereits gepackten Taschen nehmen und mit mir einen kleinen Ausflug an euren Arbeitsplatz unternehmen. Vergesst nicht, den Schlüssel mitzunehmen. Und erzählt mir nicht, dass ihr keinen habt. Ihr seid dort öfter, auch am Wochenende, wenn normal abgeschlossen ist. Also ihr zwei, los geht's, aufstehen!«
Philipp fragte sich, woher er die ganzen Informationen über sie hatte. Er hatte Silvio definitiv niemals zuvor gesehen. Und doch schien er alles zu wissen, dass sie in den Urlaub fahren wollten, dass sie Medizin studierten und sogar, wo sie ihre Doktorarbeit machten. »Philipp, ich habe Angst«, flüsterte Tina, als sie aufstanden. »Wir stehen das durch, Tina, gemeinsam«, meinte Philipp. Sie holten ihre Taschen und nahmen ihren Schlüssel. Philipp musste sich noch eine dünne Sommerjacke über die Weste mit der Bombe ziehen. Die Weste war schwer und warm. Ihm lief der Schweiß in Strömen herunter.
»Wir werden jetzt alle drei langsam durch das Treppenhaus gehen und uns zu meinem Auto bewegen. Ihr geht voraus. Wenn jemand schreit oder davonläuft, werde ich zunächst schießen oder gleich mein Knöpfchen hier drücken. Und glaubt ja nicht, dass ich irgendwelche Skrupel habe.«
Sie verließen langsam die Wohnung. Als sie auf der Straße waren, wies Silvio den Weg zu seinem Auto mit einer Kopfbewegung. Der rote BMW stand quasi direkt vor der Tür. Er öffnete den Kofferraum und gab ihnen zu verstehen, ihre Taschen dort hineinzulegen. Dann reichte er Philipp den Autoschlüssel.
»Du fährst, den Weg kennst du ja«,
sagte er und setzte sich gemeinsam mit Tina auf die Rückbank. »Kannst du es endlich mal sagen, was das Ganze eigentlich soll?«, fragte Philipp, nachdem er den Wagen gestartet hatte.
»Abwarten«,
antwortete Silvio.
»Wenn ihr brav mitmacht, wird keiner zu Schaden kommen.«
10 Minuten später kamen sie an der Frauenklinik der Universität in der Maistraße an. Silvio parkte das Auto in unmittelbarer Nähe des Haupteingangs.
»So, wir gehen jetzt zusammen zu den Räumen des Kinderwunschzentrums«, begann Silvio. »Eure Taschen bleiben im Kofferraum. Wenn wir an der Pforte vorbeikommen, grüßen wir freundlich, gehen aber zielstrebig weiter. Wenn wir aufgehalten und gefragt werden, antworten wir, dass wir an unserer Doktorarbeit arbeiten wollen. Verstanden? Wäre auch nicht das erste Mal, dass ihr am Wochenende der Klinik zum Arbeiten geht.«
Tina und Philipp nickten. Dann stiegen sie aus. Tina sollte vorausgehen, unmittelbar gefolgt von Philipp und Silvio. Silvio bohrte die Mündung seiner Pistole in Philipps Rücken. Sie gingen durch den Haupteingang des alten stattlichen Gebäudes. Den diensthabenden Pförtner kannten Philipp und Tina. Er winkte ihnen freundlich. Alle drei gingen schnurstracks von Silvio angetrieben an ihnen vorbei. Auf dem Weg zu den Räumen des Kinderwunschzentrums sahen sie ein paar Patientinnen im Morgenmantel zusammen mit deren Angehörigen. Tina versuchte Blickkontakt mit den Personen aufzunehmen. Sie hatte Tränen unterlaufende Augen und blickte gequält. Philipp war bleich und schwitzte stark. Die Signale, die sie beide aussandten, reichten jedoch nicht aus, um genügend Aufmerksamkeit bei den anderen anwesenden Personen hervorzurufen. Schließlich kamen sie beim Kinderwunschzentrum an. Silvio ließ Tina eine Glastür aufsperren. Sie betraten die Räumlichkeiten. Wie zu erwarten, war kein Mensch vor Ort. Die Räume waren in einen Empfang, einen Wartebereich, 2 Sprechzimmer und 2 Behandlungsräume aufgeteilt. Etwas weiter hinten waren ein Labor und zwei weitere Arbeitsräume. Silvio ließ sich von Tina den Schlüssel geben und sperrte wieder ab. Dann blickte er sich um.
»Wo werden hier die künstlichen Befruchtungen durchgeführt?«, fragte er.
»Was meinst du?«, fragte Philipp schnippisch. »Die intrauterine Insemination, die In-vitro-Fertilisation oder die intrazytoplasmatische Spermieninjektion?« Silvio ging zu Philipp und schlug ihm mit der flachen Nadel ins Gesicht. Philipp stöhnte kurz auf, Tina ließ einen kurzen Schrei raus.
»Glaub bloß nicht, mich verarschen zu können, du Schlaumeier«, rief Silvio. »Ich weiß genau, was ich von euch möchte.«
Philipp dachte nun, dass Silvio an ihren Forschungsergebnissen interessiert war und sie deswegen hierher entführt wurden. Die Patientenunterlagen und Forschungsdaten sind in einem der Arbeitsräume. »Soll ich die Akten und Datenträger holen? Was suchst du denn genau?«, fragte er.
»Sag mal, brauchst du noch eine Ohrfeige?«,
fragte Silvio.
»Ich habe gefragt, wo die Befruchtungen durchgeführt werden.«
Er baute sich erneut vor Philipp auf und holte mit der linken Hand aus. Mit rechts hielt er weiter die Pistole. »Ist das der Raum, den du suchst?«, fragte schließlich Tina. Sie hatte eine Tür zu einem Behandlungsraum geöffnet. Silvio ging zu ihr und ging mit prüfendem Blick an ihr vorbei in den Raum.
»Genau das«, sagte er lächelnd. »Kluges Mädchen. Beide hier reinkommen. Marsch«, befahl er ihn.
In dem Behandlungsraum stand zentral ein gynäkologischer Untersuchungsstuhl mit Schienen für beide Beine. In einer Ecke war ein Ultraschallgerät, in einer anderen stand ein leerer Behandlungstisch sowie ein weißer Arzthocker. An einer Wand war ein Waschbecken, daneben lagen Spritzen und Verbandsmaterialien ordentlich verstaut in einem Klarsichtmagazin. Ansonsten waren die Wände mit hohen weißen Schränken ausgekleidet.
»So, Tina«, meinte Silvia trocken, »mach dich untenrum frei und setz dich dahin.«
Er deutete mit der Pistole auf den Untersuchungsstuhl. »Nein, nein, bitte nicht, ich will das nicht. Philipp«, stammelte Tina verzweifelt.
»Was soll das?«, rief Philipp. »Das kannst du...«
Philipp konnte den Satz nicht zu Ende bringen. Silvio schlug ihm mit der Pistole mit voller Wucht ins Gesicht. Philipp konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten und ging wie ein angeschlagener Boxer taumelnd zu Boden.
»Ah, Philipp, die Bombe!«, schrie Tina entsetzt.
Philipp blickte auf den Boden liegend auf die beiden Taschen der Weste. Das rote Lämpchen leuchtete nach wie vor.
»Du solltest besser aufpassen, was du sagst und was du machst, du Dummkopf«, schimpfte Silvio. »Das nächste Mal jagst du uns hier alle in die Luft.«
Langsam erhob sich Philipp. Er blickte etwas angeschlagen und rieb sich den Kiefer.
»Ihr glaubt wohl beide immer noch, dass ich hier Scherze mache«, sagte Silvio. »Zieh dich jetzt aus und setz dich dahin«,
befahl er Tina.
»Keine Angst. Dich jetzt hier vor deinem Freund zu vergewaltigen, ist das Letzte, was mir in den Sinn kommt. Also los!«
Tina zog sich Hose und Slip aus und setzte sich zitternd vor Angst auf den Stuhl. Silvio ging zum Waschbecken und holte aus einem der Fächer des Klarsichtmagazins mehrere Mullbinden.
»Hier, fessel sie, aber ordentlich«,
sagte er zu Philipp und drückte ihm die Mullbinden in die Hand. Philipp blickte verstört.
»Fesseln, du Idiot«, schrie Silvio. »Und wenn du Scheiße machst, dann knall ich dich ab, hier vor deiner Freundin.«
»Das kannst du nicht von mir verlangen«, sagte Philipp mit zittriger Stimme. Silvio gab ihm erneut eine Ohrfeige.
»Und ob ich das kann, du Vollidiot! Fessel sie, jetzt!«
Tina blickte mitleidig auf Philipp. »Mach, Philipp, ist in Ordnung. Wir stehen das hier schon durch.« Philipp band Tinas Unter- und Oberschenkel fest an die Beinschienen des Stuhls. Anschließend kontrollierte Silvio die Fesseln, ging hinter Tina und zog heftig ihre Hände hinter die Stuhllehne. Dann entnahm er aus seiner Gesäßtasche ein paar Handschellen und verschloss sie um Tinas Handgelenke. Außer ihrem Kopf war somit der gesamte Körper an dem Stuhl fixiert. Nun holte Silvio eine weitere Rolle Mullbinden und ging damit wieder zu Tina.
»Mund auf«,
befahl er und stopfte ihr die Rolle als Knebel in den Rachen. Tina röchelte und stöhnte. Dann hielt er ihr die Mündung seiner Pistole an die Schläfe.
»So, Philipp, jetzt bist du dran. Wo sind die Zellen?«
Philipp blickte ihn entgeistert an. »Welche Zellen?«, fragte er.
»Na, die Zellen von diesem Bernhard«,
antwortete Silvio. Philipp dachte nach. »Ich weiß immer noch nicht, was du meinst. Ich kenne keinen Bernhard.« Silvio drückte die Pistolenmündung fester an Tinas Schläfe. Tina stieß durch den Knebel gedämpft einen spitzen Schrei aus und begann zu hyperventilieren.
»Ich weiß nicht, welche Zellen denn?«, stammelte Philipp.
In seinem Kopf arbeitete es.
Ich gebe dir 10 Sekunden. Wenn bis dahin keine Antwort kommt, knall ich deine Freundin ab, sagte Silvio. Er begann zu zählen. 10, 9.
In Philipps Hirn herrschte Hochbetrieb. Adrenalin schoss durch seinen Körper. Meint er Spermienzellen, Spermien von Spendern, ein anonymer Samenspender namens Bernhard?
8, 7, 6,
zählte Silvio weiter. Stopp, 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 schrie Philipp verzweifelt. Es gibt mehrere Bernhards bei uns in der Kartei, die als Samenspender tätig waren. Wen meinst du denn genau, verdammt nochmal?
Ich will, dass du die Zellen, nicht den Samen von Bernhard besorgst, du dämlicher Hund,
meinte Silvio ungeduldig.
Die Zellen, die dein Großvater kultiviert hat, irgendwo müssen die doch gelagert sein. Und ich bin mir sicher, dass du das weißt. Also?
Bernhard, Großvater, Opa, Zellen, die Gedanken rasten durch Philipps Kopf.
6, 5, 4,
begann Silvio weiter zu zählen. Er meint Opas Zellkultur und drüben in der Physiologie. Ja, das muss es sein. Halt! Schrie Philipp. Er atmete tief durch, bevor er mit ruhiger Stimme fortfuhr. Du kannst aufhören, ich weiß jetzt, was du willst. Silvio entfernte die Pistole von Tinas Schläfe.
Na also,
sagte er lächelnd.
Geht doch. Und wo sind sie nun?
Drüben in der Pettenkofer Straße im Physiologischen Institut, sagte Philipp frustriert.
Sehr schön, erwiderte Philipp. Dann machen wir zwei Männer jetzt einen kleinen Ausflug. Wir sind gleich wieder da, Tina. Mach dir keine Sorgen.
Er überprüfte erneut ihre Fesseln und fixierte den Knebel.
Wenn du zwischenzeitlich hier Unsinn machst, bist du deinen Freund los. Für immer. Verstanden?
Tina nickte und blickte anschließend verängstigt auf Philipp. Sie fühlte sich schrecklich. Entblößt und gefesselt mit gespreizten Beinen auf einen Frauenarztstuhl. Philipp, ihr Freund, trug eine Bombe um den Bauch und beide waren sie in der Gewalt eines offensichtlich Geisteskranken.